Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir der wunderbare Daniel. Guten Morgen.
Oh, guten Morgen.
Ihr hört den täglichsten Podcast der Welt und wir hatten ja vor kurzem erst einen Hardware-Podcast. Daniel, du hast über das NES Classic Mini gesprochen und das war nicht die einzige Konsole, die in der Woche released worden ist. Wir reden heute über die PS4 Pro. Und wir haben beide ein Testgerät von Sony für zu Hause bekommen. Du warst aber auch in München auf der Veranstaltung, ja, und konntest dort die volle 4K-Pracht genießen. Darüber werden wir heute reden. Was ist die PS4 Pro? Was kann die PS4 Pro? Und jetzt klingelt kurz an der Tür. Und wir stellen uns die Frage, ob sie für 1080p Fernsehbesitzer auch relevant ist und was bringt. Guten Morgen.
Uff, soll ich dir jetzt die Fragen gleich alle auf einmal beantworten?
Ja, das war schon der ganze Podcast. Wir können eigentlich.
Ja. war das jetzt so ein Next Time on Insert Moin und dann schon mal die ganzen Fragen in den Raum werfen? Ja, tatsächlich.
Das war so der Intro-Block, weißt du, so, erfahren Sie mehr in Insert Moin. Das war so der Teaser-Trailer für die Sendung heute Abend um 20.15 Uhr.
Ah, okay, ja. Genau, stimmt. Ich war tatsächlich auf so einem, also Event klingt so ein bisschen hochtrabend. Aber es war nicht mal eine Party, sondern es war halt einfach nur so, wir mieten halt einen Raum an, stellen da mal ein paar Konsolen auf, auch ein paar Spiele, die es halt noch nicht gibt. Also ein Horizon Until Dawn, so heißt es genau, gab es halt zu sehen, ein Last Guardian. Obwohl ich da ganz ehrlich sage, das ist nicht unbedingt das Spiel, was man zeigt, wenn man eine Leistungsfähigkeit einer Hardware präsentieren möchte. Und es gab halt natürlich diese fetten 65 oder 69 Zoll Fernseher, also so, wo du halt davor stehst wie vor so einer riesigen Leinwand. Und was aber eher interessant war, war, dass da halt auch mal Leute da waren, die so ein bisschen auch was erklärt haben, was halt, ich sag mal, nicht in der offiziellen Pressemitteilung steht oder was halt nicht auf der Webseite steht, sondern die so ein bisschen mal so erklärt haben, wie das eigentlich von der Technik funktioniert. Also da kann ich dann auch gleich mal später ein bisschen was erklären. Vielleicht fangen wir mal bei den Basics an und erklären einfach mal, wie das Gerät von außen aussieht. Und zwar ist die tatsächlich ein bisschen größer als die. Ja, ich find's gar nicht so krass. Also ich finde, wenn man sie so neben dem Fernseher stehen hat, fällt es nicht auf. Also da sagst du jetzt nicht, boah, das ist aber ein Riesengerät. Also im Vergleich zur Xbox One, zur ersten, die da steht, ist es immer noch ein total filigranes, kleines Gerät. Und die 1-2 Zentimeter, die es vielleicht in der Höhe und in der Tiefe da zugelegt hat, die fallen eigentlich gar nicht auf. Beziehungsweise in der Tiefe, also nach hinten rein ist es sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich finde so in der Höhe und in der Breite sind es wirklich 1-2 Zentimeter. Und das merkst du in der Praxis nicht. Es sei denn, du hast halt wirklich so ein TV-Rack, was auf den Millimeter genau so gefräst wurde, dass die erste PlayStation 4 reinpasst, aber sonst würde ich jetzt mal behaupten, ist es kein massiver Unterschied. Und
optisch sieht es halt eine Rille mehr, also quasi so diese,
ja, die PS4 ist auch ja so nach Weihnachten, ne?
Ja. Also die PS4 ist ja so ein Türkeiler, so mit dieser Schräge vorne und da gibt's einfach eine Treppenstufe mehr, das fällt natürlich sofort auf und im Vergleich zur PS4 Slim ist sie schon deutlich fetter, also das fällt schon auf, aber dafür hat sie ja auch angeblich 2,28 mal so leistungsfähig wie eine normale PS4. Also von daher, ich glaube, es ist allein schon aus psychologischen Gründen, dass sie einfach ein bisschen fetter daherkommen muss, weil sie ja die Pro ist. Aber von der Tiefe, ich glaube, den Leuten, die sie so einfach im Regal haben und vielleicht die PS4 normale rausnehmen und die PS4 Pro da reinstellen, die werden sich, glaube ich, schon wundern, weil sie halt einfach deutlich weiter raussteht.
Schon noch mal ich hoffe so, aber, dass das länger. Niemand hat. Weil hinten sind ja die Belüftungsausgänge. Ja, ja. Das heißt, wenn du das irgendwo in so ein Regal reinquetscht und hinten irgendwie keinen Platz lässt, dann wird die wahrscheinlich relativ schnell in Hitzetod sterben. Ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, Entschuldigung, die Buttons für Disk und Ausschalten sind immer noch dämlich. Also mir ging's so, ich habe die jetzt ja seit 3 Jahren oder weiß nicht wie lange, die erste PlayStation. Ich konnte mir nie merken, welcher Button ist der zum Aus- und der zum Anschalten, weil die sind so ähnlich angebracht und die Symbole sind so winzig, dass man es einfach nicht sieht. Und jetzt sind sie sogar noch dümmer angebracht, wie ich finde. Nämlich der Ausschaltbutton ist unter dem Laufwerk und nebendran auf der Seite in der Mitte. Sie sind zwar jetzt weiter auseinander, die Buttons, aber halt genau falsch rum, wie man instinktiv denken würde, angebracht. Das heißt, ich hoffe nicht, dass es passiert. Noch ist es mir auch nicht passiert, aber dass ich tatsächlich einfach mal irgendwo die Disk rausholen will, dass ich die Konsole ausschalte. Ich weiß nicht, es muss doch irgendwie möglich sein, einen Disk-Auswerf-Button und einen An- und Aus-Button so zu positionieren und so kenntlich zu machen, dass man das irgendwie merkt. Also,
Ich habe es erstmal gar nicht gefunden. Also auf der PS4 waren es ja so Touch-Buttons, die nur so auf seinen, auf, also kein Druck-Button hatten, sondern quasi nur so reagiert haben auf die Kapazität des Daumens, hatte ich so das Gefühl. Und auf der PS4 Pro sind es jetzt ja wieder richtig kleine Knöpfchen. Also das hat sich wieder geändert.
ja, aber richtige Knöpfe sind es eigentlich auch nicht, sondern du musst die Leiste so reindrücken. Ne? Da
Ja,
ist so eine kleine
aber man
Leiste,
hat
die sich
so
dann
ein
reinbiegt.
Feedback, man hat so einen Druckpunkt
Ja,
zumindest.
aber geht es dir nicht so, dass du instinktiv jetzt gedacht hättest, hey, wieso ist denn nicht unter dem Laufwerk der Button, um die Disk
Ich
auszuwerfen?
dachte eigentlich, dass es so wäre. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was du da sagst, aber vielleicht
Probier mal aus. Ja.
mache ich gleich mal, ja. Wenn du einen längeren Monolog hast, renne ich mal schnell rüber. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben, mehr oder weniger. Wir können ja gleich nochmal auf die Details kommen. Also sie kostet deutlich mehr, ne, nicht deutlich, aber ein Viertel mehr, ein Drittel. Wie sagt man denn da? 100 € Unterschied zur PS3. Also kostet sie ein Drittel mehr als die normale PS4, also 399 €. Habe ich schon gesagt, ist ungefähr doppelt so leistungsfähig auf dem Papier. Und wer es jetzt noch gar nicht mitgekriegt hat, die PS4 Pro ist komplett kompatibel zu PS4. Also es gibt keine exklusiven Spiele, es ist keine neue Konsolengeneration, sondern kann man sich eher so vorstellen wie eine Iteration wie bei den iPhones oder bei den Androids. Das heißt, du hast das gleiche Betriebssystem, du hast die gleichen Spiel, die gleiche Spielbasis. Es ist eine PS4 mit mehr Hardwareleistung, oder? Also mehr ist es eigentlich erstmal nicht.
Genau, das Ganze nennt sich, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber es heißt Legacy Support. Also sprich, und das haben sie auch gesagt, das ist ihnen massiv wichtig. Alle Modelle der PlayStation 4 werden bis zum Ende des Lebenszyklus der PS4 unterstützt. Also sprich, du bekommst alle Firmware-Updates und alle Spiele werden laufen, also alte wie auch zukünftige. Und das ist jetzt nicht nur so ein Marketingversprechen, sondern das ist wirklich in den Guidelines für die Zertifizierung von Sony so festgelegt. Also du kannst als Entwickler nicht sagen, ja, uns ist es aber wichtig, dass das Spiel grafisch besser aussieht, deswegen lassen wir unser Spiel nur auf der PS4 Pro laufen, dann wirst du halt von Sony nicht zertifiziert. Also das heißt, da bekommst du keine Freigabe, was halt im Umkehrschluss für den Konsumenten bedeutet, wo PS4 draufsteht, ist auch PS4 drin. Also sprich, wenn du dein altes First Generation, nennen wir es mal so, Gerät zu Hause hast, dann wirst du auch in 2, 3 Jahren noch ein PS4-Spiel spielen können. Und es bedeutet natürlich auch, es wird kein Durcheinander geben mit so, ah, kann ich mir das jetzt kaufen? Wird es bei mir laufen oder nicht? Klar, du musst natürlich dann immer damit rechnen, dass es halt auf deiner alten Generation einen Tick schlechter aussieht, grafisch oder möglicherweise halt in einer geringeren Framerate läuft. Aber es wird funktionieren. Und das haben sie eben tatsächlich auch gesagt, dass das ihnen total wichtig ist.
Finde ich auch eine gute Entscheidung, eine wichtige und richtige Entscheidung, um dann nicht die Userbasis noch weiter zu zerklüften.
Ja, und halt auch um die 40 Millionen
Ja.
oder wie viel es jetzt sind, Kunden einfach zu vergraulen, weil ich fand das schon am Anfang so ein bisschen so eine krasse Entscheidung, so wie jetzt haben sie 40 Millionen Leute, die die Konsole gekauft haben, einen riesen Installed Base, alle sind total happy, also die Publisher sagen, ach, ist ja super, eine riesen breite Kundenmasse, die möglicherweise Spiele kaufen kann. Du siehst es ja teilweise auch, dass jetzt kommt so die Phase, wo teilweise, ich möchte nicht sagen abstruse, aber durchaus eher ungewöhnliche Genres mittlerweile für die PS4 rauskommen. So, ich habe gelesen gestern erst witzigerweise, dass dieses, wie heißt dieses Wikinger, Valhalla Hills, kommt jetzt auch für die PS4 raus, wo du dir halt sagst,
Eher so ein
okay, also so,
Siedlerspiel
ja,
eher, ne?
genau. Aber bei so einer großen Installed Base sagst du dir halt, ja, und wenn dann halt nur 2% der Leute sich für dieses Genre und dieses Spiel interessieren, dann reicht es schon, dann lohnt sich ein Port schon. Und das heißt, wir sind halt jetzt in diesem interessanten Konsolen-Dings drin, wo du halt einfach mit wenig, ja, Umsatzrate durchaus schon ein Spiel finanzieren kannst. Und das wären sie ja selten dämlich, wenn sie das einfach in die Tonne treten würden und sagen, ja, jetzt kommt die PS4 Pro und alle mit einer First Generation sind halt raus. Tut uns leid.
Interessant finde ich dieses Legacy-Versprechen, wie lange sich das aufrechterhalten lässt. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das auf dem Konsolenmarkt, ich meine, Microsoft macht es mit der Xbox One S und dann mit der Scorpio ja ähnlich. Da haben sie ja auch schon angedeutet, dass man da auch diesen Xbox One Legacy-Support quasi aufrechterhält, aber eben auch die Hardware hochschraubt. Genau das gleiche passiert jetzt ja hier mit der PS4 Pro. Ob es überhaupt eine PS5 geben wird und eine Xbox 2, oder ob sie dann sagen, okay, wir bringen jetzt alle 2 Jahre eine neue Hardware-Revision raus, die aber immer noch PS4-kompatibel sein wird, weil irgendwann muss es ja eigentlich so sein, dass du als gegenüber den Entwicklern auch sagen musst, also gut, bis zu einem gewissen Punkt müsst ihr nicht mehr nach unten hin kompatibel sein. Also bei iOS ist es ja dann zum Beispiel so, oder ich kenne mich halt bei Android jetzt nicht so arg aus, aber bei iOS ist es ganz oft so, dass dann irgendwelche Apps rauskommen, die dann sagen, wir setzen iOS 9 voraus. Und damit fallen dann automatisch schon irgendwie die ersten 2 Generationen der iPhones nach unten hinweg, weil die nicht mehr kompatibel sind zum iOS 10 zum Beispiel. Ja, und iOS 8 dann irgendwie drauf haben, aber iOS 9 nicht mehr installieren können. Und sowas muss es ja dann irgendwann mal vielleicht geben. Also muss nicht. Also Microsoft hat das mit Windows ja auch ganz, ganz lange so gehalten, dass immer noch Windows 3.1 Druckertreiber irgendwie supportet wurden. Aber irgendwann gibt's halt immer so diesen Cut, wenn du technische voranschreiten willst, also gegenüber den Entwicklern. Und wenn sie jetzt sagen, wir sind immer PS4-kompatibel in diesem Zyklus, das heißt ja im Umkehrschluss, dass es irgendwann dann doch wieder so einen Cut geben muss und eine neue Konsolengeneration kommt. Aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Also sehe ich jetzt auch nicht so krass wie du, also aus mehrerlei Hinsicht. Ich finde dieses Supporten von einer alten Konsole gar nicht so dramatisch, weil wenn man sich den PC anschaut, da musst du zigtausend Konfigurationen supporten. Da ist es ja fast schon ein leichtes, wenn du sagst, ja, wir haben halt insgesamt 2 Modelle der Konsole, weil die PS4 Slim, das darf man nicht vergessen, die ist ja auch gerade erst aktuell rausgekommen und die ist technisch 1:1 gleich mit der alten Generation. Also das heißt, da wären sie ja dämlich, wenn sie dann jetzt sagen, ja, die bringen wir jetzt raus, aber die fällt dann sofort raus. Und im Grunde hast du halt jetzt 2 Versionen, die du supporten musst. Das ist technisch durchaus machbar, wenn man sich das Chaos
mal PC anschaut. In 5-6 Jahren oder so, wenn dann die.
Ja, aber warum denn nicht in 5-6 Jahren eine PS5 ankündigen? Da ist ja dann okay. Also dann kommt halt einfach eine neue Konsole raus, dann ist die Generation halt dann am Ende und dann kommt halt
die PS5. Ich glaube eben nicht mehr, dass sie diesen Generationssprung machen, weil die Userbase so groß ist. Aber gut, das lass uns noch mal ein bisschen bei der Hardware bleiben. Das ist jetzt Zukunftsspekulation für einen anderen Podcast. ganz wichtig ist noch zu wissen, dass, habe ich schon gesagt, es gibt keine exklusiven Spiele, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es nicht automatisch besser wird. Also wenn du ein PS4-Spiel einlegst, läuft es ganz normal genauso, in Anführungszeichen, wie auf der PS4, wenn es nicht gepatcht wurde. Also die Entwickler müssen einen Patch rausbringen für ihre Spiele, damit sie auf der PS4 Pro auch von der zusätzlichen Hardware profitieren können. Wenn da kein Patch für rausgekommen ist, dann wird es 1:1 laufen in dem Basismodus wie auf einer PS4. Anders als zum Beispiel bei der Xbox One S. Die hat ja auch ein bisschen besseren Prozessor bekommen. Und dort ist auch ein Performance-Boost dann quasi automatisch, weil die Hardware ein bisschen besser ist. Und bei der PS4 Pro ist es nicht so. Da muss ein Patch kommen, aber die meisten Entwickler haben schon angekündigt, dass für ihre Spiele Patches dann rauskommen. Aber es muss halt wirklich von den Entwicklern einzeln gemacht werden.
Ja, das merkst du aber nicht. Also wenn du, ich weiß jetzt zum Beispiel, in Watch Dogs 2 ist jetzt so ein aktuelles Beispiel, das legst du halt ein, er lädt irgendeinen Patch runter, wie er es normal auch machen würde. Also da steht jetzt nicht so, Vorsicht, du musst jetzt hier den PS4 Pro Patch runterladen oder sowas, sondern du lädst halt einfach Patch runter, wie du es immer machen würdest, und du merkst jetzt da in keinster Weise, ob jetzt das auf die PS4 Pro angepasst wurde. Also natürlich merkst du es an der Grafik, aber du merkst es jetzt nicht, dass du irgendwas Spezielles machen musst oder du musst jetzt irgendwelche Einstellungen ändern oder sowas. So, das läuft automatisch. Vielleicht noch ganz kurz zu der Funktionsweise, wie alte Spiele auf der PS4 Pro laufen, weil es wird ja sicherlich Entwickler geben, die das nicht unterstützen, weil sie halt einfach sagen, ja, für unser 3 Jahre altes Spiel lohnt sich das jetzt nicht, da nochmal ein Patch rauszubringen, oder die gibt's halt vielleicht gar nicht mehr, weil das Entwicklungsstudio geschlossen wurde oder so, oder der Publisher sagt, nee, macht, ihr arbeitet an einem neuen Spiel und bringt bitte keinen Patch, ärgert euch nicht mit eurem alten Spiel rum. Und die laufen aber auch auf der PS4 Pro. Und da funktioniert so, ich bin jetzt kein technischer Experte, deswegen muss ich das so ein bisschen laienhaft erklären oder wiedergeben, wie es mir erklärt wurde, dass die PS4 Pro sich im Grunde selber drosselt. Also sprich, dieser Grafikchip, der da drin ist, ist irgendwie so ein Zweikern-Grafikchip, wo irgendwie diese Recheneinheit einfach gespiegelt wurde. Und wenn du ein Pro-Spiel hast, dann sind halt einfach beide Kerne aktiv und laufen halt. Und wenn das Spiel eben keinen Pro-Modus hat, dann schaltet sich einfach ein Chip ab oder ein Kern und dadurch wirkt die Konsole von der Leistungsfähigkeit und von dem, wie sie auf das Spiel wirkt, einfach wie eine normale PS4 First Generation. Das heißt, das soll halt für Problemverhinderung sorgen. Also, weil Sony gesagt hat, naja, man kann es halt bei technischen Sachen nie so genau einschätzen, wie das dann läuft, wenn man auf einmal auf einer anderen Hardware läuft, weil da kann es halt dann doch irgendwie kleine Problemchen geben und das soll wohl durch diesen Kniff nicht so sein, weil man einfach sagt, ja gut, ein Teil des Grafikchips schaltet sich halt einfach ab und emuliert sich quasi selber, also präsentiert sich dem Spiel gegenüber wie eine alte PS4 und dann läuft es auch problemlos. Also ist das technisch nachvollziehbar? Also ich kann mich nur zum Beispiel erinnern, ich habe irgendwann mal, als diese ersten Zweikernprozessoren rauskamen, hatte ich mal irgendwie Bock auf ein altes Age of Empires oder sowas. Und
Naja, ich
dann
wollte
habe ich das
gerade
auf
sagen,
meinem
PC-Spieler kennen das, genau.
Ja, habe ich das auf meinem Mac installiert und dann lief das alles in doppelter Geschwindigkeit, ohne Witz. Also die Einheiten sind einfach doppelt so schnell gelaufen. Es war ein völliges Chaos, bis ich dann halt drauf gekommen. Ich dachte erst, das liegt an meinem Bootcamp oder sowas, dass das halt einfach irgendwie spinnt. Und dann bin ich halt drauf gekommen, weil ich es im Forum gelesen habe, dass ich einfach den zweiten Kern meines Prozessors abschalten muss. Und siehe da, Age of Empires 2 oder was es war, lief wieder problemlos, weil es aber einfach halt nicht auf Zweikernprozessoren ausgelegt war und das Spiel halt mit der zusätzlichen Leistung einfach doppelt so schnell lief.
Naja, nee, das gibt's ja beim PC, wenn man alte Spiele, so, was weiß ich, alte DOS-Spiele in der DOS-Box oder so, auf Windows spielt, da gibt's dann auch immer so Patches, die dann quasi das verlangsamen, um dem Spiel vorzugaukeln, das sei halt noch ein 386er. Weil es halt sonst wegrennt wie bescheuert, wenn die Entwickler da einfach volle Leistung angefordert haben und dann die auch kriegen. Genau. Das wichtigste Feature der PS4 Pro ist auch ganz klar, die Zielgruppe sind Menschen mit 4K-Bildschirm und HDR-Support. Also das ist so das Alleinstellungsmerkmal der PS4 Pro, dass wenn du schon das Budget hast, um so einen 4K-Fernseher zu haben, dann kriegst du wirklich die volle Bandbreite irgendwie aus der PS4 raus. Es ist natürlich kein, was heißt natürlich, sie kann zwar natives 4K ausgeben, aber die wenigsten Spiele sind dann auch wirklich volles, echtes 4K, sondern das ist so ein hochskaliertes 4K. Also ich weiß nicht, ob du auf dem Event da irgendwelche Unterschiede gesehen hast. Ich weiß zum Beispiel, dass so Spiele wie Thumper, die nicht, oder The Witness, die einigermaßen, wie sagt man da, subtil die Performance fordern, die können wirklich in nativen 4K ausgegeben werden. Sowas grafisch anspruchsvolleres wie Rise of the Tomb Raider ist dann ein hochskaliertes 4K und benutzt dann eine spezielle Technik, die sich Checkerboard Rendering nennt, um eben in Bewegung wie 4K auszusehen, aber nicht natives 4K liefern zu müssen. Aber hast du das mal angeschaut auf dem 4K? Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, mal so ein Vergleichsbild zu sehen zwischen einem 1080p-Bildschirm und einem 4K-Monitor.
Genau, also ich konnte es auf dem Event sehen. Es ist tatsächlich so, dass kein Spiel 4K nativ ist. Also zumindest habe ich das so verstanden,
The
aber.
Witness hat's, habe ich extra nochmal nachgeguckt. The Witness und
Echt?
Thumper.
Okay, dann. Aber in den meisten Fällen wird es halt tatsächlich so sein, dass das Spiel normal berechnet wird und die Konsole dann nachher dann nochmal hochskaliert. Und es war ganz witzig, bei diesem Sony-Event war es so, dass wir waren da recht früh da, und dann lief halt gerade so eine selbstlaufende Demo von Horizon Zero Dawn ab, wo sie oben auf so einem Roboter steht, mehr oder weniger, und der läuft halt einfach, also wie so ein riesiger Dinosaurier, einfach durch die Landschaft und sie steht halt so oben drauf und man kann dann halt so das angucken. Und alle standen halt so davor und so, oh ja, krass, merkt man schon, hier, oh, HDR, super Farben und sowas, schon eindrucksvoll. Und dann kam halt so der Entwickler mit dazu, so, ja, das ist übrigens noch 1080p und HDR ist noch aus und sowas.
Ja.
Und, aber es sah halt einfach auf diesem riesigen Fernseher, auf diesem modernen schon so total toll aus. Und da merkt man schon, wenn der dann einfach gesagt hat, ja, so jetzt schalten wir mal irgendwie das 4K ein, dann merkst du einfach schon, wie einfach die Texturen nochmal viel krass schärfer werden und auch irgendwie, wie so, ja, jetzt schaut euch mal hier den Felsen an, da hast du halt so ein grünes Moos drauf gesehen und jetzt so knack und dann siehst du auf einmal jedes kleine Faserchen von diesem Moos. Und jetzt schalte ich mal das HDR ein. Also es war halt wirklich so ein Demo-Modus. Wir haben extra gefragt und er hat gesagt, nee, das wird kein fertiges Spiel, wird diese Option bieten, dass du dann hin und her schaltest, sondern es ist halt entweder 4K und HDR an oder halt aus, aber du wirst nicht hin und her schalten können als Privatmensch, sag ich mal. Das ist wirklich nur so ein Developer-Tool oder genau, halt hier für die Konsole, für die Präsentation war das halt in der Konsole so angelegt. Und also das merkst du schon, wie halt einfach irgendwie auf einmal das Licht und das Farbspektrum viel krasser wird und auch einfach bei so, wenn sie dann sich so da in die Sonne schaut, dann hast du halt so Lensflare-Effekte und dann ist halt so ein Teil des Himmels irgendwie nicht so ganz sichtbar und dann schaltest du halt HDR ein, dann ist das halt auch sichtbar. Also das merkt man schon krass. Jetzt ist das eh kein hässliches Spiel. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das trotz 4K, also trotz, nee, mit 4K, so rum wollte ich sagen, und HDR trotzdem einfach nochmal so einen grafischen Sprung macht. Also das ist wirklich eindrucksvoll. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und auch wenn das nicht nativ ist, einfach dieses Hochgerenderte macht schon enorm was aus. Also das ist schon eindrucksvoll. Und es läuft wohl aber auch so, dass du, selbst wenn du 1080p Fernseher hast, also normalen Full-HD-Fernseher, dann merkst du auch einen Unterschied. Also, weil das Spiel dann zum Beispiel einfach statt in 30 Frames läuft es halt auf 60 Frames. Also ich glaube, Uncharted 4 zum Beispiel, das läuft halt, glaube ich, normal in 30 Frames. Und wenn du es auf der PS4 Pro in dem Pro-Modus spielst, läuft halt auf 60 Frames und das merkst du halt einfach. Oder bei Watch Dogs 2 hast du halt einfach in dieser Open World mehr Weitsicht und mehr Details und das merkst du auch mit 1080p. Also im Grunde ist der Sprung nicht so krass, aber es lohnt sich schon irgendwie auch bei einem Full-HD-Fernseher, weil du einfach halt für so Details mehr Rechenleistung übrig hast. Und es wird wohl so sein, dass die Entwickler die Wahl haben. Also Sony sagt jetzt nicht, ihr müsst, wenn ihr 4K Pro-Modus anbietet, dann müsst ihr das in mehr Details oder eine höhere Framerate investieren, sondern die sagen dann halt, ja, ob ihr jetzt euer Spiel auf stabile 60 Frames bringt oder ob ihr tatsächlich sagt, nö, wir machen lieber mehr Details oder mehr Gegner oder was weiß ich was, das ist dann eure Wahl. Genau. Also das könnt ihr selber aussuchen.
Tomb Raider bietet es ja sogar direkt an, dass man sich das selber aussuchen kann. Da gibt es dann den 60 Frames Modus, den man einschalten kann, oder man kann sagen, ich möchte eher die Gewichtung auf Enhanced Visuals setzen, also auf bessere Grafikeffekte oder eben stabilere Framerate. Also da kannst du direkt selber auch wählen. Das wird wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel so sein. Das ist auch vielleicht ein bisschen so ein Vorzeigemodus, dass man da die Unterschiede sieht. Bei den meisten Spielen wird Supersampling dann verwendet. Also das ist auch ein Vorteil, wenn du einen 1080p, also einen Full-HD-Fernseher hast und kein 4K, hast du trotzdem ein besseres, in den meisten Fällen nicht nur die bessere Performance, wenn die Entwickler das aktivieren und dann eben eine stabilere Framerate im Idealfall, sondern du hast auch mehr oder weniger automatisch, wenn sie Supersampling aktivieren, ein besseres Anti-Alias. Also gerade bei Watch Dogs zum Beispiel habe ich das gestern mir ein bisschen angeschaut, das fällt schon auf. Supersampling bedeutet, dass die PS4 Pro das intern das Bild auf einer höheren Auflösung berechnet, obwohl du sie ja gar nicht ausgeben kannst, weil du ja keinen 4K-Monitor hast, oder in meinem Fall, wenn du es am 1080p-Monitor verwendest, Bildschirm, und dann aber runterrechnet quasi auf deine Full-HD-Auflösung. Und dadurch, dass das Ursprungsbild größer war, jetzt mal so laienhaft erklärt, so nennt sich dieses Supersampling, hast du eine größere Dichte. Vielleicht kann man sich es irgendwie so vorstellen und dadurch eben bessere Kantenglättung oder eine bessere Visualisierung dieser Kantenglättungen. Und das ist mir bei Watch Dogs jetzt schon aufgefallen. Also vielleicht hatte ich auch so diesen Effekt, den du beschrieben hast, dass man davor steht und einfach aufgrund der Tatsache, dass es jetzt eine PS4 Pro ist, ein Gefühl, boah, sieht es hübsch aus, aber Watch Dogs 2 sieht schon echt, echt gut aus auf 1080p, auf einer Pro.
Ja, also es gibt auch leider im Internet schon Berichte über Spiele, die wohl angeblich auf der PS4 Pro eine schlechtere Performance haben.
Hatten wir in der News-Sendung am Samstag, genau.
Konnte ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weder mit Watch Dogs noch mit, was habe ich gespielt, Dishonored 2, noch mit Battlefield irgendwie nachvollziehen. Also es ist mir nicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, boah, jetzt geht's aber voll in die Knie mit den Frames hier. Und ich vermute ganz ehrlich, also natürlich schwappt da schon wieder die Häme aus dem Xbox-Lager rüber mit so, ah, ist ja gar kein echtes und natives und guck mal, die Spiele schauen schlechter aus und ahaha, und unsere Scorpio wird hier alles wegfotzen, was da kommt. Aber ich vermute, dass das aktuell halt einfach noch Kinderkrankheiten sind, weil Watch Dogs 2 kam jetzt ganz frisch raus. Ich glaube, die Entwickler waren selber überrascht, dass die PS4 Pro jetzt so schnell kam und dann haben sie halt noch irgendwie so ein Patch rausgefriemelt. Ich vermute, das sind diese Kinderkrankheiten, die werden demnächst auch rausgepatcht und das ist jetzt nur am Start so und ich vermute, in 1 bis 2 Monaten wird es keine Beispiele mehr geben mit Spielen, die auf der PS4 Pro schlechter laufen, sondern das ist jetzt halt so ein Launch-Problem.
Ja, ich habe mir das Digital Foundry, also die Kollegen da von Eurogamer, die dann immer so arg in die Hardware und in die Technik reingehen und die haben auch gesagt, das ist halt nicht so einfach mit diesem Checkerboard-Rendering und mit diesem hochskalierten 4K und es sind halt so ein paar Kniffe, die die Entwickler jetzt irgendwie lernen müssen und sie gehen auch ganz stark davon aus, dass das jetzt halt momentan kleine Kinderkrankheiten sind, die man so in den Griff kriegen muss und dann aber auch die Performance insgesamt deutlich besser wird bei den Spielen. Ja,
ja,
also so habe ich auch das Gefühl, so schätze ich das auch ein.
Haben die auch was, weil das ist übrigens so eine Tatsache, die Sony überhaupt nicht beworben hat, was ich aber jetzt sehr schön finde, ist, das Wi-Fi-Modul unterstützt jetzt auch das 5 GHz-Band. Also mal die alte konnte nur 4 GHz, das war immer ganz witzig, weil wenn man irgendwie in der Fritzbox geschaut hat, dann hast du halt immer gesehen, dass alle Geräte, die du im Haushalt hast, sich irgendwie mit 5 GHz verbunden haben, bis auf das PS4-Ding war das Einzige, was an dem 2,4 GHz hing. Das bedeutet jetzt nicht, dass das WLAN schneller wird. Ich glaube nur, es wird irgendwie ein Tick stabiler oder der Package-Loss wird reduziert, weil das halt einfach mit einer höheren Frequenz funkt. Also
das hat die Slim aber auch schon, wenn ich richtig informiert
bin. Ja, genau.
Das hat also die PS4, die normale, die alte nicht.
Mhm. Die First Generation hat das nicht. Ja, klar. Aber trotzdem ist ja eine interessante Information, dass man halt jetzt sagt, ja gut, deine Konsole, dein Router muss jetzt nicht mehr auf 2 Bandbreiten funken, um noch die alte PS4 irgendwie mit zu betreiben, sondern du kannst halt jetzt mittlerweile alles mit deinem 5 GHz Netz erreichen. Aber bevor jetzt die Leute jubeln, ich glaube, da kennst du dich besser aus. Das bedeutet nicht, dass das WLAN schneller wird, sondern es bedeutet nur, es läuft irgendwie ein Tick stabiler oder so. Ne?
Genau, also weiß ich jetzt auch nicht genau die Details, aber ich habe auch nur gelesen, dass es stabiler ist. Ein wichtiger Punkt für mich war jetzt noch, weil ich ja VR-Aficionado bin, was mit dem PSVR passiert. Also eine Enttäuschung für mich war, dass dieses blöde Zwischenmodul, also diesen Splitter, der das Bild in 2 Teile zerteilt für die PSVR, könnt ihr nachhören in unserem PlayStation VR Podcast, da haben wir das nochmal genau beschrieben. Man hat so eine Zwischenbox, die man zwischen der PS4, egal ob Pro oder nicht, schalten muss und dort ist dann das Headset angeschlossen. Da gibt's 2 kleine Probleme. Einerseits, wer wirklich schon einen 4K und einen HDR-Fernseher hat, also meiner kann eh kein HDR und 4K schon gar nicht, deswegen ist mir das zum Glück momentan egal. Aber da gibt's ein Problem, dass das HDR-Signal nicht durchgeschliffen werden kann und du musst durchgeschleift, oder wie sagt man da? Und du musst ja die Zwischenbox anschließen zwischen der PS4 und dem Fernseher, weil da eben dann auch das Headset drin ist. Und das heißt, da braucht man quasi nochmal einen Splitter extra, wenn du HDR willst. Nur so als kleine Randinformation für die Leute, die das schon haben. Oder man muss halt immer umstecken. Aber was mich gewundert hat, dass dieses kleine Modul zur Bildteilung nicht gleich in der PS4 Pro drin ist. Hat wahrscheinlich einfach Kostengründe, vermute ich, weil sie halt ganz, ganz stark auf diesen 399 Price Point hingearbeitet haben. Und deswegen dieses Modul dann nicht noch mit eingebaut haben. Auch der Grund, warum ja zum Beispiel kein 4K Blu-ray-Player drin ist. Da merkt man, dass Sony gesagt hat, okay, wir wollen unbedingt, dass das Ding nicht teurer wird als 400 Euro und deswegen lassen wir diese 2 Dinger raus, weil die Leute, die PSVR kaufen, haben diesen Splitter ja eh. War wahrscheinlich einfach eine strategische Preispunktentscheidung.
Glaube ich auch. Und vielleicht zu dem Laufwerk noch was. Da haben sie auch relativ deutlich gesagt, warum das nicht drin ist. Also natürlich ist auch Preisreduzierung oder Kostendrückung ein Punkt, aber sie haben halt gesagt, naja, dadurch, dass ja mittlerweile die Konsolen alle am Internet hängen, kriegen wir auch relativ genau einen Überblick darüber, was die Leute wann machen. Und der Anteil der Leute, der eine Blu-ray schaut mit seiner Konsole, ist wirklich sehr gering. Also wenn die Leute Medien konsumieren, dann ist es immer Streaming über Netflix, Amazon Prime oder Sky oder was weiß ich was. Die wenigsten Leute legen wirklich noch eine Disc ein.
Außer Micha, genau.
Und diese Ultra-HD-Blu-Rays heißen die, glaube ich, ne? UHD-Blu-Rays. Die kosten aktuell, wenn du da eine kaufst, irgendwie 40 Euro aufwärts. Also das heißt, die Tatsache, dass die so teuer sind, wird dafür sorgen, dass jetzt niemand demnächst eine große Sammlung hat. Also klar, man kauft sich vielleicht mal irgendwie einen Film, um es mal zu präsentieren, so ungefähr. Aber ich glaube, es lohnt sich halt de facto einfach jetzt noch nicht. Und die Frage ist, ob sich's jemals lohnen wird, weil der Trend geht doch klar zum Streaming. Also wann hast du das letzte Mal eine Blu-ray geschaut?
Ja, schon lange her, ja.
Ja, und der zweite Aspekt ist natürlich, sie haben halt gesagt, naja, wenn wir ein Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk verbaut hätten, die haben natürlich auch mehr Speicherplatz. Mhm. Möglicherweise wäre dann der ein oder andere Entwickler demnächst gekommen, hätte gesagt, so, ja, so können wir nicht vielleicht doch auf eine Ultra-HD-Blu-ray gehen, weil da müssen wir unsere Daten nicht so krass komprimieren und dann können wir halt gleich irgendwie, weiß ich nicht, wie viel sind, 120 Gigabyte auf die Disk packen und so. Und dann, wenn du das dann gemacht hättest, hättest du so mit diesen Schritt sofort technisch die alten Leute und die Slim-Leute ausgeschlossen, weil die haben kein so ein Laufwerk drin.
Beziehungsweise
und,
hättest du eben Bedingungen stellen müssen, dass sowieso kein Entwickler dieses Laufwerk nutzen darf. Und dann
genau.
Bringt es auch nichts. Und dann ist es wirklich nur für die Filmgucker. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Streaming von 4K ist ja technisch jetzt eigentlich auch kein Problem. Also Netflix und so Co. Und solche Dienste anbieten, früh. Und solche Dienstleister werden ja auch 4K-Streaming oder machen sie es ja teilweise schon.
Haben sie schon, ja.
Dass wir in Deutschland so langsam am Internet angebunden sind, ist ja das Problem oder das Nadelöhr an der Stelle und nicht das technisch machbare 4K-Streaming. Also da ist ja das Nadelöhr und jetzt nicht irgendwie der Ultra-HD-Player.
Ja, also ich habe auch tatsächlich letztens völlig zusammenhangslos oder nicht ganz zusammenhangslos, aber jetzt nicht irgendwie auf 4K und PlayStation bezogen, die News bei den Kollegen von, glaube ich, irgendwie Videomarkt oder sowas gelesen, die gesagt haben, dass es mittlerweile irgendwie über 600 Stunden 4K-Material auf Netflix gibt. Also das heißt, wer das ausreizen möchte, der kann das jetzt schon machen und 600 Stunden musst du halt auch erstmal wegschauen bei Netflix. Und der Witz ist ja auch, die ganzen Sachen liegen ja alle schon in 4K vor. Also irgend so eine moderne Serie, die wird ja schon lange in 4K produziert oder irgendein moderner Film, der wird halt dann nur für die Streamingdienste nochmal runtergerechnet. Aber ich glaube, das ist für die ein leichtes, da einfach irgendwie einen Schalter umzulegen und dann auch alles in 4K anzubieten. Also das wird kommen.
Boah, jetzt bohrt hier jemand los.
Ich wollte auch gerade sagen, was ist jetzt los?
Geil, Live-Handwerker-Podcast. Wir haben morgens um 7.59 Uhr, wollte ich nur sagen, ja, fängt der an zu bohren. Gut, dass wir einen Podcast-Termin hatten, sonst wäre ich nämlich jetzt wach.
Ab 7 Uhr darfst du handwerkern. Also wir haben zum Beispiel eine Baustelle gerade hinterm Haus und die fangen auch um 7 Uhr an.
Okay, ich wollte jetzt gerade was zu PlayStation VR erzählen. Geht's oder stürzt zu arg?
Nee, es hat so ein bisschen Zahnarzt-Feeling, aber mach ruhig weiter.
Also, ich habe Robinson The Journey ausprobiert. In PlayStation VR, weil mir da die Entwickler vor Ort, als ich in Frankfurt war, auch gesagt haben, dass das mit der PS4 Pro besser aussehen wird. Also die haben da eben schon auch den Patch fertig gehabt und haben da auch schon drauf hingearbeitet. Und PlayStation VR wird jetzt nicht per se automatisch gleich viel besser. Ich meine, es ist ja eh ein runtergerechneteres Bild. Du hast dann halb Full HD auf jedem Auge, weil es ja gesplittet werden muss, das Bild. Und natürlich langfristig gesehen wird die PS4 Pro dann natürlich deutlich Performance-Leistung geben können, weil du ja auch das Bild doppelt berechnen musst und du hast die doppelte Leistung jetzt in der PS4 Pro im Vergleich zur PS4. Also ich glaube, für PlayStation VR wird da schon einiges drin sein. Bei Robinson The Journey habe ich es mir konkret jetzt angeschaut. Es ist aber sehr schwer zu vergleichen. Also ich habe jetzt mir nicht den Stress gemacht und das komplette Headset mit den wirklich vielen Kabeln an der PS4 anzuschließen, Journey zu spielen, alles umzubauen und dann The Journey auf der PS4 Pro zu spielen. Aber so rein vom Gefühl her sah das schon wirklich sehr viel besser aus auf der PS4 Pro. Was ich weiß, was sie wirklich verbessert haben, ist die Unschärfe am Rand. Also Crytek hat da eine ganz coole Technik angewandt, dass sie gesagt haben, wenn du auf das Bild guckst quasi in VR, dann fokussieren sie in der Mitte des Bildes, da ist es scharf und berechnen sie volle Polygonanzahl. Und an den Seiten, wo du eh weniger hinguckst, weil die meisten Leute eben dann halt den Kopf voll bewegen und die Augen relativ gerade lassen, schwächen sie quasi die Grafikleistung an den Rändern ab, wenn du mir folgen kannst. Aha. Ja, und dort nehmen sie quasi aus den Objekten Details raus, weil sie sagen, da guckst du eh nicht so oft hin. Und bei PS4A werden diese Objekte eben, also dieser unscharfe Rand, der fällt weg. weil sie eben die Leistung haben, das komplett dann auch zu berechnen. Und so Kleinigkeiten. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass das Bild insgesamt knackiger und auch von den Frames läuft. Und gerade bei PSVR ist die Frames pro Auge halt wahnsinnig entscheidend. Gerade bei so einem Spiel wie Robinson the Journey, wo du dich halt viel bewegst und auch viel rumläufst, ist eine stabile Framerate einfach das A und O. Also da bin ich gespannt. Ich glaube, dass da viel Performance drin sein wird und PSVR-Spiele davon klar profitieren können.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass das einfach was hilft. Und man merkt es auch, also das ist natürlich jetzt nie irgendwie ein Gradmesser für eine Leistung, aber ich finde, man merkt halt schon, dass die Konsole einfach irgendwie nicht so in die Knie geht. Also meine alte PS4 war dann schon Battlefield auf dem Multiplayer-Server mit 64 Spielern und noch Voice-Chat an und so, da ist das Ding halt hat halt gepustet ohne Ende. Und das habe ich jetzt ganz ehrlich mit der Pro am Wochenende noch nicht geschafft, dass da irgendwie die Lüfter mal auf volle Kanne angegangen sind. Also klar, man merkt dann schon, jetzt fängt sie ein bisschen an so zu säuseln. Also so der Lüfter fängt jetzt an halt ein bisschen zu pusten. Und wenn man dann die Hand mal dahinter hält, merkt man auch, dass da richtig warme Luft rauskommt. Aber ich habe nicht so dieses, oh, jetzt ist sie voll am Limit und jetzt kommt hinten die heiße Luft raus.
Das hatte ich bei der Niveau PS4 gehabt. Öfter.
Ja. Genau. Ich glaube, das liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass sie jetzt, wie du richtig sagst, zwei so Rillen hat. Mhm. Und wenn sie halt einfach zwei Schlitze hat, kannst du halt auch mehr Luft rausschaufeln, weil du halt einfach zwei Ausgangsrillen hast. Mhm. Das ist ja im Prinzip so ein Sandwich-Ding, das dann einfach so aussieht, als ob da nochmal eine PS4 draufgestellt wurde. Und wenn du halt einfach mehr Möglichkeiten hast, die Abluft rauszutransportieren, dann hast du auch gar nicht diesen Hitzestau und dann musst du halt auch die Lüfter nicht anschmeißen, damit die das alles raustransportieren. Also wem das zum Beispiel wichtig ist, weil der zum Beispiel sagt, ja, also mich nervt es, wenn das Ding immer am Anschlag läuft, das ist vielleicht auch noch eine interessante Information. Und eine Sache, die wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, das ist ja eigentlich noch was, was der Hardware sich geändert hat. Der Controller wurde ein bisschen aktualisiert.
Ja, stimmt, also, ich wollte dich noch fragen, ob sich da was getan hat, weil der fühlt sich komplett anders an in der Hand irgendwie.
Findest du?
Ja, das Plastik ist irgendwie ganz anders.
Also ich wollte jetzt genau in die andere Richtung gehen und sagen, ja, also da hat sich ja eigentlich gar nichts getan. Allenfalls ein paar homöopathische Änderungen, dass die Lichtleiste auf dem Touchpad jetzt so ein bisschen durchschimmert. Also da ist einfach in der Mitte, in diesem Touchbutton, in diesem großen, in dieser Fläche, ist so ein schmaler Streifen durchsichtig. Und wenn halt unten das Licht dann an ist von dem Controller, sieht man die Farbe so ein bisschen durchschimmern. Ja, ich habe jetzt noch nie groß das Bedürfnis gehabt, diese Farbe da zu sehen. Es ist wirklich auch so gemacht, dass man nicht davon jetzt irgendwie geblendet wird oder dass es auch den Raum jetzt nicht hell beleuchtet, was ja gerade am Anfang ein großer Kritikpunkt war an dieser leuchtenden Fläche auf dem Controller. Dann sind diese Oberflächen, wo das Digipad und die Buttons sitzen, die sind jetzt matt und nicht mehr glänzend wie bei dem alten Controller. Aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da keine großen Änderungen bemerkt. Und man kann auch alle Controller an allen Geräten benutzen. Also wenn man zum Beispiel jetzt seine alten Controller einfach weiter benutzen möchte und man sagt, ah, die sind so richtig schön verschlonzt und perfekt angegrabbelt, so wie ich das gewöhnt bin, dann kann man die einfach direkt per USB schnell anstöpseln und dann verbinden sich ohne.
Ja, auch absurd, wenn nicht. Aber man merkt schon, dass sie den Controller ein bisschen überarbeitet haben oder die Plastikmischung ist irgendwie ein bisschen anders oder eben
dieses. Also, weißt du was? Ich glaube, das ist echt nur gefühlt von dir, weil du halt deinen alten Controller, der mittlerweile abgeschliffen und glatt ist, und wenn du dann wieder einen neuen in die Hand nimmst, dann fühlt er sich tatsächlich anders an. Aber ich glaube, das ist das Gleiche.
Dieses Matte, was mir aufgefallen ist, ja. Eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, also man schließt die PS4 Pro an und man hat dann eben die Möglichkeit, man muss nicht alles wieder komplett neu installieren. Wenn man die PS4 zum Beispiel jetzt sich entscheidet, seine alte PS4 zu verkaufen und dann das Geld in eine PS4 Pro zu investieren, überlegt man ja, okay, wie kriege ich denn jetzt meine Daten und mein Profil und so alles rüber? Also du kannst natürlich ganz normal die PS4 Pro anschließen, dich mit deinem Account einloggen, als primäre Konsole definieren und dann alles wieder runterladen, was du schon im PSN gekauft hast. Da hast du natürlich komplett Zugriff drauf. Du musst halt einfach dein Passwort wissen für dein Profil, fertig, aus. Wenn du jetzt aber sagst...
Man muss nicht mal dieses mit der primären Konsole machen. Das habe ich nämlich gar nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Okay. Und da hatte ich bisher noch keine Probleme.
Ja, okay. Also man muss auf jeden Fall sich einloggen, dann kannst du alles runterladen. Wenn du dazu keinen Bock hast, kannst du einfach auch sagen, ich habe meine PS4 noch und ich habe die PS4 Pro. Dann stellst du die einfach nebeneinander, hängst die ins gleiche WLAN. Dann geht's auch, dann gibt's eine neue Option. Das Einzige, was du machen musst, ist PS4 Pro aufs aktuelle Betriebssystem aufspielen, weil dort gibt's dann eine neue Option, Die heißt nicht nur Transferieren von USB-Platte, also du kannst natürlich auch alle Daten auf eine USB-Platte schmeißen von der PS4, die Festplatte an die PS4 Pro anschließen und rüberspielen, das geht. Aber wenn du den neuesten Patch aufspielst vom, weiß nicht, was ist es, 4 Punkt irgendwas vom PSN, dann kannst du sagen, hier, ich habe einen, die sind beide im WLAN, dann kannst du es direkt übers WLAN übertragen, dauert aber ein bisschen, oder du nimmst einfach einen Netzwerkstecker und schließt ein Kabel an. Und ich habe einfach beide mit einem normalen Patchkabel miteinander verbunden und dann gibt es eine Option von alter PS4-Daten übertragen und dann hat es, weiß ich, 1,5 Stunden oder so hat es dann gedauert und dann war meine PS4 Pro genauso, wie ich meine PS4 verlassen habe. Also alles war genauso da. Ich hatte so ein, ich habe jetzt aktuell zum Beispiel so einen Ordner im Menü angelegt, so einen VR-Ordner, wo die ganzen PSVR-Titel drin sind und so weiter und das war dann komplett gleich. Also du merkst dann auch überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt die PS4 einschaltest oder die PS4 Pro. Wenn du im Menü bist, ist es komplett identisch und ist natürlich gut so, dass es so ist, aber nimmt auch so ein bisschen so die das Kribbeln raus, weißt du, wie ich meine? Also du packst eine neue Konsole aus, schließt die an, spielst deine Daten rüber und dann denkst du dir so, okay, dann habe ich irgendwie FIFA reingelegt und angespielt und im ersten Moment fällt dir so gar nicht so auf, was ist denn jetzt eigentlich neu, was ist denn jetzt eigentlich anders? Ich habe eh die PS4 Pro, aber fühlt sich alles an wie immer. Das ist natürlich der Nachteil und der Vorteil gleichzeitig von dieser PS4 Pro Iteration, dass du erstmal nicht so direkt einen Unterschied merkst, wenn du keinen 4K-Monitor hast. Also da muss man sich schon darauf einstellen, dass so der Unterschied, wie man es jetzt von der PS3 auf die PS4 gemerkt hat, das ist natürlich nicht vorhanden, klar.
Nee, ich habe es nicht so gemacht, sondern ich habe tatsächlich gesagt, ich installiere die zwei, drei Spiele, die ich jetzt aktuell spielen will, einfach händisch auf der neuen Konsole und habe meine ganzen Save-Games halt über PS Plus dann in die Cloud gebackupt, wie das Wort heißt, und habe einfach gedacht, gut, die ziehe ich mir dann da runter. Das habe ich auch in der Form noch so nie gemacht, aber das hat zum Beispiel bei Battlefield problemlos funktioniert. Einfach Save-Game. Also der hat halt zwei, der hat irgendwie ein Safe-Game und irgendwie so User-Config oder irgendwie sowas. Und wenn du die beide wieder einfach aus der Cloud runterlädst, dann musst du nicht mal einen Ordner auswählen oder irgendwas, sondern gehst einfach auf die Sachen wieder runterladen, dann lädt er die halt schnell runter und dann legst du Battlefield ein, er patcht das, also den Patch muss ich natürlich noch holen dann wieder. Und wenn du das Spiel startest, dann erkennt er sofort deinen Singleplayer-Fortschritt, alles wieder da, wie dein Soldat für den Multiplayer ausgerüstet ist. Also das hat problemlos funktioniert. Und ich bin tatsächlich ja auch immer jemand, der dann sagt, okay, manchmal ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, nicht die ganzen Altlasten mit rüberzuschleppen, sondern einfach zu sagen, gut, machen wir mal einen Cut. Und wie viele von den Spielen, die da noch irgendwo installiert sind, spielst du wirklich noch? Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, mal dieses alles runterzuschmeißen und einfach neu anzufangen.
Aber es ist doch gut, dass man die ganzen Möglichkeiten hat. Ja.
Genau, ja.
Sehr komfortabel auf jeden Fall der Umstieg. Ja.
Das auf jeden Fall. Gut, dann haben
Fazit?
wir technisch alles, glaube ich, da so ein bisschen besprochen. Fazit, also wie so oft war die ganze Aufregung dann tatsächlich nur heiße Luft. Also dieses ganze, boah, Sony macht den Konsolenzyklus kaputt und jetzt müssen wir uns jedes Jahr wie bei den Handys eine neue Konsole kaufen, sonst kann man das alte Zeugs nicht mehr spielen. Das ist de facto nicht so eingetreten. Ich finde die PS4 Pro nett, aber nicht unbedingt nötig. Also kann man machen, wenn man das möchte, muss man aber aktuell nicht machen. Man kann es machen, sogar wenn man noch einen Full-HD-Fernseher da hat, aber vielleicht liebäugelt, ob man sich jetzt demnächst dann doch mal 4K zulegt. Wenn man 4K-Fernseher hat, dann ist es sowieso irgendwie eine coole Sache. Aber ich habe so ein bisschen verglichen mit den S-Modellen beim iPhone. Also, weißt du, wenn du ein 6er iPhone hast, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt das 6S. Aber wenn du eh gerade ein neues haben willst, dann ist doch nett, dass es gleich schon eine moderne, upgegradete Version gibt. Und wenn man ohnehin gerade jetzt sagt, ich wollte mir eh schon mal eine PS4 kaufen, dann kann man jetzt. Dann sollte man wahrscheinlich sogar zur Pro greifen, weil die 100 € noch obendrauf und dann bist du aber halt auch für die Zukunft gerüstet, in
Ja, ich meine, für
Anführungsstrichen.
100 Euro mehr hast du Zukunftssicherung sozusagen, falls du dann doch irgendwann mal einen 4K-Fernseher hast und du hast halt wirklich einfach auch diese leichten Vorteile mit dem Supersampling, stabile Framerate und so weiter. Also dafür ist der Preisunterschied nicht groß genug, finde ich, um zu sagen, es lohnt sich jetzt noch, außer man hat irgendwie ein ganz kleines Budget. Dann ist es natürlich auch nicht schlecht, dass man sagt, die PS4 ist jetzt ein bisschen billiger geworden. Aber wenn man sich sowieso investiert in so eine Konsole, dann würde ich auch direkt zur PS4 Pro raten. Absolut.
Ich habe es im Games-Markt-Artikel, das möchte ich an der Stelle noch sagen, deswegen, weil ich da so stolz drauf bin, in dubio pro pro, im Zweifelsfall die Pro genannt.
Das gibt's ist
da
sehr
zu lachen?
Schön. Ja, ne, weil es so toll ist. Pro pro, das finde ich super.
Ja, ne. Also das ist wirklich so dieses, wenn man sich gerade eine Konsole oder eine PS4 kaufen möchte und noch so ein bisschen zweifelt, dann kann mit der PS4 Pro nichts verkehrt machen. Da würde ich auch dazu immer raten, komm, leg den Huni drauf und du hast dann aber schon 4K-Fähigkeit, weil, wer weiß, vielleicht willst du dir demnächst dann doch mal einen 4K-Fernseher kaufen, weil die Preise werden natürlich, wie das immer ist mit so Technik, nur billiger werden. Und ich finde, 4K ist ja jetzt schon in diesem Bereich, wo man durchaus drüber reden kann. Also man kriegt jetzt schon unter 1.000 Euro, weit unter 1.000 Euro teilweise, wenn man es irgendwie in so einem Angebot schießt, durchaus brauchbare Geräte.
Ja,
also
ich meine, das kennen wir ja von den Full-HD-Fernsehern. Da gab es auch am Anfang auch diese HD-Ready Fernseher, die dann irgendwie nur 720p hatten, weißt du?
Ja. Und ja gut, aber das ist bei 4K zum Glück nicht passiert. Also da bescheißen sie einen jetzt nicht.
Nee, aber
so
das
krass.
Meine ich damit so. Das hat sich damals auch nicht gelohnt, einen 720p Fernseher zu kaufen, wenn man einfach noch ein bisschen gewartet hat. Später gab es dann nur noch die Full HD zu einem anständigen Preis. Also so würde ich es jetzt gerade momentan ein bisschen vergleichen. Man muss die PS4 Pro momentan nicht unbedingt haben, wenn man schon eine PS4 hat. Dann lohnt sich's meiner Meinung nach nur abzugraden, wenn man entweder voll der Grafikfetischist ist, oder eben wenn man einen 4K-Fernseher hat. Aber wenn man auch keine PS4 hat, dann lohnt sich auf jeden Fall die Pro. So würde ich es momentan sehen. Wenn man, ich glaube, das kann sich auch schnell ändern, je nachdem, was jetzt mit PSVR passiert. Also wenn jetzt die nächsten PlayStation VR-Titel alle irgendwie total davon profitieren von der PS4 Pro, das ist ja momentan noch nicht so richtig abschätzbar, für die Leute wird es sich wahrscheinlich dann auch rückblickend lohnen, eine PS4 Pro zu investieren, wenn man viel VR-Titel spielen wird. Aber das wird sich die nächsten Monate, glaube ich, erst so richtig herauskristallisieren.
Eine Sache, die fällt mir Entschuldigung, gerade noch auf, ich finde, beim Laufwerk haben sie leider wieder ein bisschen gespart. Das ist immer noch so ein Ding. Also da gibt es mittlerweile Laufwerke, die sind deutlich leiser und besser. Mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass man die nicht mehr lange braucht, weil du merkst richtig, du legst das Spiel ein, fängst das Spielen an und irgendwann so nach einer halben Stunde, der installiert ja meistens im Hintergrund noch dann die restlichen Level und alles mit dazu. Du merkst richtig beim Spielen am Anfang, dass dann so nach einer halben Stunde richtig so
und dann
wird es leise. Ja. Genau. Und dann brauchst du die Disk ja nur noch am Anfang ganz kurz so zum Checken, ob es im Laufwerk ist. Aber das finde ich, da hätte man vielleicht auch nochmal einfach eine bessere Komponente verbauen können, dass das Ding nicht ganz so brummt. Aber das sind dann schon Details.
Hast du mitgekriegt auf diesem Event, ob die Ladezeiten auch besser wurden? Also ich habe FIFA 17 die Kampagne gespielt, dieses Journey. Und ich hatte das Gefühl, dass die Ladezeiten deutlich kürzer waren auf der PS4 Pro. Aber ich kann es nicht beschwören, dass es stimmt. Also die Platte, man kann die Ladezeiten extrem verbessern, wenn man eine SSD einbaut, wenn man die installierte Platte einfach austauscht. Das ist natürlich immer machbar, aber das geht ja auch auf der PS4 schon. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die PS4 Pro irgendwie schneller geladen hat. Keine Ahnung, ob das jetzt nur daran lag, dass die Festplatte nicht so fragmentiert war oder ob das irgendwie nur so ein Fake-Gefühl war.
Habe ich jetzt nichts dazu gehört, hat jetzt auch keiner was dazu gesagt und es würde mich jetzt aus technischer Sicht auch eher wundern, weil die limitierende Größe ist ja nicht der Grafikprozessor, der hat ja keinen Einfluss auf die Ladezeiten, sondern es sind ja wirklich die Festplatte und der normale Prozessor, sag ich mal. Deswegen, also klar, irgendwie ein Dishonored 2 lädt jetzt schon relativ schnell, aber ich habe all den Vergleich nicht gemacht, ob wie der es jetzt auf der alten laden würde. Ich habe das einfach drauf geschlossen, dass das halt jetzt die neue Konsolengeneration ist und Dishonored 1 noch auf der alten Konsolengeneration lief und deswegen halt schnellere Ladezeiten da sind. Deswegen, mir ist es auch bei Battlefield in der Form nicht aufgefallen, aber da ist es ja auch meistens eher das, dass der Server halt laden muss und dass es gar nicht an der Rechenleistung in der Konsole liegt, sondern an dem, wie schnell der Server, der irgendwo draußen im Internet versucht, die 64 Spieler da reinzubringen, wie schnell der das dann hingebracht hat.
Ja. Gut, So viel zu unserem Ersteindruck für die PS4 Pro. Wir werden natürlich weiter dranbleiben, weil wir natürlich jetzt auch weiterhin auf der PS4 Pro spielen und auch die Vergleichsmöglichkeit natürlich noch haben. Ich werde dann hin und wieder auch mal gucken, dass man vielleicht mal ein Spiel ausprobiert auf der normalen PS4 und PS4 Pro, dass wir, wenn Spiele davon profitieren, gerade bei VR, in Zukunft natürlich dann auch gezielt darauf eingehen können und nochmal erwähnen können, was für Unterschiede da existieren. Also gerade wenn ihr zum Beispiel über Tomb Raider redet demnächst, über die PS4-Version, da wird es ja wahrscheinlich auch nochmal Thema werden. Und spätestens bei Horizon Zero Dawn werden wir auf jeden Fall drüber reden wahrscheinlich.
Ja, ich weiß aber immer gar nicht, also das ist immer so ein Thema. Man redet halt jetzt irgendwie über ja, 4K und Details und sonst was. Ich bin aber tatsächlich jemand, der sagt, im eigentlichen Spiel fällt einem das dann gar nicht mehr so massiv auf.
Aber wenn es klare Optionen gibt um sowas, also wie gesagt, Watch Dogs 2 zum Beispiel, da merkt man es ja einfach nicht, da hast du keine extra Option. Aber wenn Spiele kommen, die einen PS4 Pro Modus anbieten, der irgendwie einen Unterschied bietet, dann können wir es ja erwähnen. Das meinte ich nur.
Ja, aber Manu, Grafik macht doch kein gutes Spiel aus.
Natürlich.
Na gut. Der Manu ist vollkommen verloren ans PC-Lager, wo es nur noch um Benchmarks und irgendwelche Sachen gibt und man komplett, es ist eigentlich wurscht, ob das Spiel Spaß macht, Hauptsache
es schaut geil aus. Ich spiele am PC gar nicht mehr, ich gucke nur jeden Tag auf dem PC, ob es neue Grafik-Updates gibt.
Ja, ja, genau.
Aber spielen tue ich dann irgendwie doch nur Stardew Valley.
Genau.
Gut, dann schließen wir den Podcast.
Ja.
Ja, zumindest diese Folge. Ihr könnt uns natürlich weiterhin unterstützen auf patreon.com/insertmoin. Da findet ihr alle Infos zu der angesprochenen Samstagsfolge, wo wir auch in den News über diese Kinderkrankheiten der PS4 gesprochen haben. Und natürlich kriegt ihr dort auch die Brunch-Folgen für den Sonntag. Vielen Dank für den Support und wir hören uns morgen.
Tschüss. Bis dann. Ciao.